Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, und jetzt gebe ich ab.
Schönen guten Tag. Auch ich begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Das ist sehr nett von Ihnen, Herr Kollege. Bitte weiter.
Ja, ja. Wir sind bei einer neuen Sendung gelandet, die 161. Und da haben wir am Anfang wohl ein sehr interessantes Thema. Es geht um das Wissen der Repräsentation für intelligentes Musikprocessing. Was immer das bedeutet, das mussten wir auch ein bisschen länger drüber nachlesen und ein bisschen nachsprechen auch.
Schwieriges, aber interessantes Thema.
Und dann haben wir noch ein Thema.
Reporter ohne Grenzen. Am 12. März gab es da einen neuen Tag. Da haben die Reporter ohne Grenzen zum zweiten Mal, das ist ja eine Menschenrechtsorganisation, den Internationalen Tag für freie Meinungsäußerung im Internet abgehalten. Und was dabei herausgekommen ist, worum es dabei eigentlich geht, ist mal ganz interessant zu hören. Denn im Hintergrund ist das Internet doch nicht so frei, wie wir immer denken.
Ja, und jetzt sind wir telefonisch verbunden mit Professor Franz Wiering in Utrecht an der University in den Niederlanden. Er sitzt dabei bei dem Interview, aber er spricht nur Holländisch und er hat sein Doktoranden nach vorne geschickt.
Mein Doktoringenieur Jörg Gabers, er sitzt am
spricht
Telefon.
Deutsch und Niederländisch, und wir versuchen jetzt mal dem Thema nahe zu kommen mit der Music Processing Knowledge Representation for Intelligent Music Processing. Was immer das ist. Was ist das?
Ja, guten Tag. Mein Name ist Gabas. Ich bin Teil also des Witchcraft-Projekts. Da geht es also, what is topical in cultural heritage, heißt das.
Ja. Es geht also nichts mit Hexen zu tun.
Nein, es geht nicht um Hexen. Aber es ist ein Projekt der Universität Utrecht zusammen mit dem Mertens-Institut in Holland, wo es darum geht, eine musikalische Sammlung von Liedern online verfügbar zu machen und zugreifbar zu machen. Das heißt auch zu suchen und also auch für die musikalische Forschung aufzuschlüsseln.
So, Ihr Thema ist letztendlich irgendwas mit Volksmusik, auch mit Volksliedern, die aufzuarbeiten in holländischer Sprache. Welche holländischen Lieder gibt es? Wie sind die aufgebaut? Und was sind da noch so für Fragestellungen dabei?
Also wir haben hier speziell eine Sammlung von Aufnahmen, von Feldaufnahmen, wo in den 60er Jahren eine Radiosendung es gab über Lieder von Leuten, die also inzwischen auch nicht mehr leben. Und es ging darum, speziell einerseits das Volkslied ein bisschen zu bewahren, also auch das Gedächtnis daran, und andererseits auch zugreifbar zu machen, vielleicht auch wieder populär. Und es geht jetzt in einem Projekt darum, zum Beispiel auch von den Volksliedern, die man hat, also nicht nur die Aufnahmen zu haben, sondern auch Partituren.
Und die Volkslieder liegen jetzt tonlich wahrscheinlich so als Tonbänder vor, oder?
Ja, also wir haben, das ist natürlich inzwischen als MP3 runterladbar. Da gibt es eine Internetseite, wo man sozusagen ein bisschen etwas erfahren kann über die Lieder. Und in unserem Projekt speziell haben wir eine Suchmaschine gebaut, die also in diesen Beständen suchen hilft.
Aber in der Hauptsache geht es doch, glaube ich, darum, dass Sie Partituren vorliegen haben, und diese Partituren sollen erkannt werden von Computerprogrammen, eingeordnet, klassifiziert, auf Ähnlichkeiten durchsucht.
Ja, also es geht hier in der Forschung darum, zum Beispiel in der Volksliedforschung Varianten zu finden von Musikstücken, also speziell verschiedene Aufnahmen auch zu klassifizieren, zu sehen, welche Lieder sind ungefähr dasselbe, und darüber dann den musikalischen Korpus der Volkslieder besser begreifen zu lernen.
Kann man damit dann auch sehen, wie alt die Lieder sind? Kann man die zeitlich dann einordnen?
Naja, also diese Feldaufnahmen, die sind ja nun alle in den 60er Jahren gemacht. Das heißt, das ist relativ jung. Werden zusätzlich auch noch weitere musikalische Stücke kodiert. Die sind dann auch älteren Datums. Und da findet man dann zum Teil andere, sagen wir mal, anderen Aufbau von Liedern und auch andere Melodievorstellungen.
Das heißt also, das, was sich da im Laufe der Zeit, der Laufe der Jahrhunderte geändert hat, das können Sie dann auch mit dem Computer erkennen und damit wahrscheinlich dann auch zuordnen zu gewissen Zeitaltern.
Ja, also ideal ist natürlich, wovon wir alle träumen, ist sozusagen ein genetischer Stammbaum von Melodien. Das ist in der Praxis nicht so einfach, weil natürlich alle möglichen Arten von kreativen Prozessen auf dem Weg, sagen wir mal, der Volksliedtradierung stattfinden. Das heißt, Leute ändern mal den Text, um, damit dasselbe Lied auch noch als Geburtstagslied tauglich ist. Oder man vergisst auch mal ein Stück Melodie und ersetzt es durch ein anderes Stück aus einer anderen Melodie. Das ist also eigentlich ein sehr interessantes und auch zum Teil mit dieser, sagen wir, mit biologischen Stammbäumen vergleichbare Thematik.
Ich bin erstmal erschrocken, als Sie sagten, ja, wir haben eigentlich wenig mit Audio zu tun. Also ich habe da gelesen, Musik, und da dachte ich mir, in meinem Unverständnis, dachte ich mir, ja, Musik ist doch Audio. Das kommt aber daher, dass ich keine Noten lesen kann wahrscheinlich. Denn
nur Banknoten.
Für Sie ist die Musik eben nicht unbedingt das Audio, sondern für Sie ist es die Partitur oder der Text oder die Melodie, die Noten dazu?
Ja, präzis. Also Musikpartituren wurden schon immer auch als Kommunikationsmittel verwendet. Nicht unbedingt in Volksliedern, die also, sagen wir, mündlich weitergegeben worden sind, aber natürlich, wenn man jetzt Kompositionen betrachtet, dann ist das etwas, was auf Papier gegeben ist und was es uns ermöglicht, sagen wir mal, das, was Bach mal aufgeschrieben hat, auch heutzutage zu reproduzieren als Audio. Weil wir zu Bachs Zeiten hatte man ja noch keine Schallplatten, keine Schallplattenaufnahmen, noch keine Podcasts.
Ja, aber es gibt ja zum Beispiel, wenn ich so dran denke, so an Musi denn zum Städtele hinaus.
Ja.
Das ordne ich jetzt mal in meinem Rückblick Elvis Presley zu.
Ja.
Allerdings weiß ich genau, dass der es nicht erfunden hat, sondern Das ist sicherlich was ganz Altes.
Ja.
Ich weiß nicht, gibt's das auch in Holländisch, dieses Moody denn, oder wie es heißt?
Das gibt's ganz sicher, da bin ich überzeugt. Ich bin nicht so drin zugegen. Aber das ist, sagen wir mal, auch ein Thema in dem allgemeinen Umfeld dieser Musikdatenverarbeitung, wo es also darum geht, Zusammenhänge zu finden, eventuell auch, sagen wir mal, Plagiate zu finden. Das kommt jetzt langsam, wird langsam bekannt.
Ja.
Es gab einen interessanten Fall, wo eine Witwe eines
Komponisten?
Nee, eines musikalischen Ausführenden einfach die Performances von jemand anderes genommen hat und als eigene ausgegeben hat oder die ihres Mannes, um daraus Geld zu generieren. Und das wurde also dann auch mit Methoden des Musikvergleichs herausgefunden.
Mhm. Herr Dr. Gabers, wenn Sie jetzt so viel über Musik erkennen, sind Ihre Rechner, Ihre Programme oder Sie selbst aufgrund dieser Erkenntnisse in der Lage, mir ein neues Stück zu komponieren, was so aussieht wie Bach oder Händel?
Ja.
Aber nicht Bach oder Händel ist. Also,
ja, selbstverständlich. Es gab verschiedene Ansätze, oder es gibt Ansätze, sagen wir, Musik zu machen. Also das war sind relativ frühe Formen, wo der Computer Einsatz gefunden hat. Man denke an Programme wie Max oder Open Music, in denen also es eigentlich darum geht, den Computer zu verwenden, um kreativ zu werden. Und in so einem Computer können zum Beispiel Regelsysteme von bestimmten Musiktheorien eingebunden werden. Und Computer können zum Teil eben auch statistisch lernen, wie bestimmte Komponisten die Regeln eingesetzt haben. Und das ist nicht etwas, womit ich mich speziell beschäftige, aber sowas wird gemacht. Und ist auch immer mal wieder ganz interessant.
Kann ich eigentlich einen Hit, also wenn so man, es gibt ja Straßenfeger oder Hits, wie man sie nennt, kann ich so einen Hit aufbauen aus dem Computer? Kenne ich die Punkte, die nötig sind, um aus einem Musikstück einen Hit zu machen und kann das dann auch wiederum andersherum umsetzen?
Naja, davon träumen wir natürlich auch alle, Hit-Generierer.
Ich auch, ja.
Zum Teil hängt das natürlich von anderen Dingen ab, wie Marketing oder ein ganz anderer kultureller Kontext, sagen wir mal, was ist gerade angesagt, wohin strömt, sagen wir mal, das Musikverständnis der Hörer.
Da muss der Computer das Marketing gleich mitmachen.
Da muss das Marketing gleich mitmachen. Naja, das ist natürlich die, sagen wir mal, im Internetzeitalter, sagen wir, könnte man durch generierte Musik einfach die YouTube überfluten.
Ja, genau.
Und dazu noch Video generieren. Die Frage wird dann natürlich, je mehr Musik existiert und generiert wird, desto uninteressanter wird sie auch.
Ja.
Und oft ist eben tatsächlich nur etwas vollständig Neues auch wirklich interessant, was also den bestehenden Rahmen sprengt.
Jetzt haben wir ein Interview geführt und Ihr Professor sitzt neben Ihnen und hört Ihnen zu, auf Deutsch zu sprechen.
Ja.
Kann der vielleicht besonders gut holländische Volkslieder singen?
Ich
Fragen Sie mal, ob er vielleicht ein Lied uns mal tönen kann hier. Als
möchtest du ein holländisches Volkslied singen? Er zögert etwas.
Aber?
Okay, er macht das eben, ja?
Ja, ja. Schön.
Hallo?
Ja, hallo.
Ja. Sie wollen, dass ich ein holländisches
Volkslied... Sie sind Professor Franz Wiering,
das
ne?
Das bin ich, ja.
Ja, und ja. Sie leiten das, dieses Projekt, über das wir jetzt so lange gesprochen haben.
Ja.
Und das wäre schön, wenn wir mal ein schönes niederländisches Volkslied hören würden.
Ja, ich kann noch mal eines singen, dass ich mich erinnere von dieser Kollektion. Das geht ungefähr wie folgendes. Ik ben er van deze morgen vroeg opgestaan. Ik ben er van deze morgen vroeg opgestaan. De zon die kwam op en de dag die brak aan. De zon die komt op en de dag die brak aan. Ich entschuldige mich. Ja. Ich denke, das war nicht genau so, wie es war auf dem Aufnahme, aber das ist mehr oder weniger, was ich mich erinnere.
Jetzt habe ich aber doch einiges verstanden, da ich Niederlands beraten kann.
Ja.
Nicht viel, aber das war alles, was ich kann.
Ja.
Es geht um früher aufstehen oder sowas. Ne?
Ja, und das
Sonne, stimmt, ja.
Die Sonne geht auf und der Tag bricht an, Herr Back.
Ja. Okay, das war wunderbar. Es war ein schöner Abschluss von dem Gespräch. Wir bedanken uns nach Holland.
Ja.
Und wir wünschen Ihrer Arbeit alles Gute und dass Sie demnächst Hit an Hit produzieren können mit Ihrem
Das ja. wäre sehr schön.
Ja. Viele Grüße nach Holland. Schönen Tag noch.
Dankeschön.
Ich bin ganz froh, dass ich nicht in China wohne. Denn wenn ich in China wohnen würde, könnte ich meine eigene Sendung nicht hören. Wir erfahren ja öfter durch E-Mails, wie immer die auch zu uns gelangen, aus China heraus. Das sind dann irgendwelche Leute, die dort arbeiten und die schreiben uns, leider seid ihr mit eurem Computer Club 2 absolut gesperrt. Jetzt frage ich mich, wie hören die uns aber trotzdem, denn den Inhalt von den Sendungen kennen die.
Ja, es gibt da einige Leute, die unsere Sendung hineinschmuggeln in China, die sie mitnehmen, rein physikalisch irgendwo. Ja. Und es gibt andere, die Wege gefunden haben, die tagtäglich neu erfunden werden müssen, wie man doch an Informationen kommt, nicht nur an uns, sondern auch an andere Informationen aus der, ich sag mal, freien Welt.
Ist es denn so gefährlich, wie das früher da bei uns im Dritten Reich da war, wenn einer einen Fremdsender gehört hat, BBC oder so irgendwas, der kam dann gleich irgendwo hin? Ist das so gefährlich in China?
Ja, zurzeit nach den Informationen, die mir vorliegen, sind, glaube ich, 50 Leute inhaftiert. Sogenannte Internet-Dissidenten, die also dort eingesperrt worden sind, weil sie über das Internet versucht haben, ihre Meinung zu äußern.
Ja, ich würde sagen, da fragen wir gleich mal eine Spezialistin, das ist die Pressereferentin von ROG. Kannst du übersetzen?
Ein Reporter ohne Grenzen.
Bisschen so angelehnt wahrscheinlich an die Ärzte ohne Grenzen. Es ist Anja Viol, sie sitzt in Berlin und Sie haben das jetzt mitgehört. War das alles richtig, was wir gesagt haben?
Das war im Großen und Ganzen alles richtig. Erstmal guten Tag.
Guten Tag.
Allerdings, diese Vergleiche mit dem Dritten Reich, die scheuen wir natürlich, weil solche
historischen
Vergleiche sind immer schwierig, genau.
Ja,
also das würde ich jetzt sozusagen...
Also ich behaupte das einfach so. Sie brauchen das nicht, nicht so unterstützen.
Ja, ich würde das so nicht behaupten, aber die Online-Restriktion, die Online-Zensur in China ist sehr massiv. China führt auch immer noch unsere neu herausgegebene Liste der Feinde des Internets an.
Das sind wie viele Staaten drin?
Sind 12 Staaten drin. Ich kann vielleicht noch mal einige andere erwähnen. Da ist auch Burma, Ägypten, Saudi-Arabien, Syrien,
Bulgarien habe ich hier
vertreten. Bulgarien nicht, nein.
Nein.
Da kritisieren wir zwar auch die Lage der Medienfreiheit, aber da geht's. Bulgarien ist nicht in unserem Internetbericht vertreten.
Aha, ist aber das Schlusslicht in der EU, das lese
ja,
ich hier
Ja, aber da
gerade.
Geht's um Presse- und Medienfreiheit und da geht's eigentlich darum, dass Repressionen gegen Journalisten zugenommen haben, die zum Beispiel über Missstände berichten. Aber von Online-Zensur, darüber habe ich nichts gehört. Also das ist noch ein anderes Gebiet. Wir haben ja im Prinzip zwei Arbeitsfelder. Einmal helfen wir verfolgten und bedrohten Journalistinnen und Journalisten und wir helfen aber auch seit einigen Jahren Internetdissidenten. Und deswegen sind es sozusagen zwei Felder und das für Bulgarien gilt eben nur das eine.
Welche Möglichkeiten zur Hilfe haben Sie denn? Zum Beispiel, wenn jemand in China eingesperrt wird für seine Aktivitäten, die er im Internet gemacht hat?
Ja, zunächst führen wir natürlich eine aktive Öffentlichkeitsarbeit und Lobbyarbeit durch. Das heißt, wir informieren tagtäglich mehrmals die Weltöffentlichkeit über Inhaftierung, über Zensur, über Angriffe gegen Journalistinnen und Blogger. Und in China zum Beispiel üben wir ja schon seit langem aktiv Druck auf die Regierung aus. Also wir versenden immer wieder Appelle und Briefe an die Regierung, an die Behörden, dass sie doch ihre Medienpolitik zu liberalisieren haben. Und wir setzen uns auch immer aktiv für die Freilassung von Dissidenten und Journalisten ein. Auch zum Beispiel, wenn ausländische Staatschefs, europäische Staatschefs zu Besuchen nach China fahren, dann geben wir ihnen oft einen Brief mit, in dem steht, bitte setze dich vor Ort in deinen Gesprächen auch für die Presse- und Meinungsfreiheit ein und setze dich namentlich für folgende Journalisten ein, für deren Freilassung, weil die jetzt in Haft sind.
Machen die Leute denn das?
Zum Teil machen sie das. Also ein Beispiel ist Bundeskanzlerin Merkel, die hat tatsächlich uns zurückgeschrieben, als wir einmal einen Brief mitgegeben haben, dass sie es auch tatsächlich gemacht hat. Nicht alle antworten dann, aber tatsächlich trauen sich einiges dann wirklich anzusprechen und genau das möchten wir ja auch, um den internationalen Druck zu verstärken. Mhm. In China, muss man sagen, haben wir letztes Jahr eine große Kampagne geführt, die Kampagne Peking 2008, anlässlich der Olympischen Spielen, ja. Genau. Unser Logo, das waren ja die Handschellen als olympische Ringe, wurden dann auch zum Symbol der Protestbewegung gegen Menschenrechtsverletzungen allgemein in China im vergangenen Jahr.
Aber da hat man in China wahrscheinlich nichts gemerkt von, oder? Wahrscheinlich wurde das nicht in den Zeitungen veröffentlicht oder irgendwie veröffentlicht, sondern unter den Teppich gekehrt.
Inwieweit unsere Kampagne tatsächlich dort bekannt wurde, kann ich tatsächlich nicht beantworten. Da habe ich jetzt die Information nicht. Aber sie hat auf jeden Fall, wenn auch nicht dauerhafte Erfolge gezeitigt, hat sie auf jeden Fall während der Spiele Erfolge gezeigt. Nämlich der Zugang zu ausländischen Nachrichtenseiten wurde entsperrt von den Behörden vor Ort. Und deswegen gab es da also schon einen Schritt hin zu einer Liberalisierung. Allerdings sind die Erfolge leider nicht dauerhaft gewesen. Also vor ein paar Monaten wurden diese Seiten wieder blockiert. Wir machen aber weiter und schaffen also Öffentlichkeit und es gibt sicherlich auch kleine Erfolge, dass zum Beispiel Dissidenten wieder freigelassen werden. Und ich denke auch, dass die Zensur noch viel massiver wäre, wenn wir nicht ständig darauf aufmerksam machen würden.
Zensur, was bedeutet das letztendlich? Sind es nur Seiten, die im Internet gesperrt sind, sodass sie für die einzelnen Internetbenutzer in diesen Ländern nicht zugreifbar sind oder gibt es noch andere Methoden?
Es gibt verschiedene Methoden. Einmal das Klassische ist, das haben Sie gerade erwähnt, dass Seiten gesperrt werden. Ein Beispiel wäre jetzt hier Usbekistan vielleicht. Die Mehrheit der Seiten, auf denen die Regierungspolitik von Staatschef Islam Karimov kritisiert wird, ist nicht mehr zugänglich in Usbekistan. Dann wird aber auch Spionage- und Filtersoftware eingesetzt. Filtersoftware wird auch übrigens zunehmend in demokratischen Staaten eingesetzt. Und so werden dann zum Beispiel, jetzt fällt nochmal wieder auf China bezogen, da ist es ja klar, da werden ganz bestimmte Begriffe, Schlüsselbegriffe abgefragt durch diese Filtersoftware. Die werden also in Online-Inhalten gesucht und auch im E-Mail-Verkehr gesucht und werden dann zum Teil ersetzt, zum Beispiel durch ein Sternchen. Das ist zum Beispiel eine Methode. Eine weitere Methode ist natürlich auch die direkte physische Repression gegen Blogger und Bloggerinnen. Zum Beispiel kontrolliert man sie in Internetcafés. Also auch in China laufen ja Beamte in Internetcafés herum, schauen den Usern über die Schulter und greifen gegebenenfalls auch ein, wenn sie meinen, dass da staatsfeindliche Seiten aufgerufen werden.
Bei China verstehe ich das, aber Sie sagten eben auch zunehmend in demokratischen Staaten. Wo passiert denn so etwas in demokratischen Staaten?
Zum Beispiel haben wir da angeführt Australien. Da gibt es in Australien als Beispiel gibt es eine Agentur, eine von der Regierung eingerichteten Agentur, die eigentlich unabhängig ist, die zwar unabhängig ist, aber trotzdem darf sie Webseiten sperren lassen, über die sich Bürger und Bürgerinnen beschwert haben. Zudem erlaubt jetzt eine Antiterrorgesetzgebung dort, den Behörden verdächtige private E-Mails abzufangen. Das sind jetzt nur zwei Beispiele, aber ich muss auch sagen, selbst in Deutschland gibt es natürlich auch, ist ja Filtersoftware auch in der Diskussion. Von der Leyen zum Beispiel erwägt ja jetzt auch Filtersoftware im Kampf gegen Kinderpornografie einzusetzen. Wir haben uns zwar noch keine Meinung darüber gebildet. Wir müssen das genau kontrollieren auf jeden Fall, weil einmal implementierte Filtersoftware kann natürlich auch missbraucht werden zu anderen Zensurzwecken.
Ja gut, genau, das ist ja eigentlich auch der Punkt, denn erstmal soll es ja wohl aufgrund privater Verträge der Regierung mit großen Providern stattfinden, dass die regelmäßig vom BKA Listen herunterladen, in denen drin steht, welche Seiten zu blockieren sind. Und das ist ja schon mal erschreckend genug, dass man jetzt von unserer Regierungsseite her quasi mit durch Eintippen an einem Rechner irgendwelche Seiten sperren kann. Das hat ja nun mit Demokratie und mit freiem Internet nichts mehr zu tun.
Ja,
ja, also wir...
CC2 dann auch wieder schnell dabei.
Ja, also jetzt im konkreten Fall, was jetzt geplant ist im Kampf gegen Kinderpornografie, das müssen wir uns nochmal genau anschauen und gucken, inwieweit diese Kontrollen wirklich dem vorgegebenen Zweck dienen und welche Instanzenbehörden die Überwachung ausführen.
Aber stellen Sie sich mal vor, diese Liste liegt bei dem Herrn Schäuble. So ist das ja geplant. Und der Herr Schäuble, der wird nicht lange fackeln, um irgendwelche schlimmen Sachen da auch noch dazu zu tun, zu der Liste, die nichts mit Pornografie zu tun haben.
Ja, ich denke, viel wichtiger, man sollte mal darüber nachdenken, wie effizient ist denn eigentlich ein solches Vorgehen. Denn in Schweden hat man das ja vorgemacht und da hat es nicht so viel gebracht, weil die Kids haben ganz schnell die Umwege gefunden und die ganze Zensur ist im Sande verlaufen.
Ja, ja.
Wie sind Ihre Erfahrungen dazu?
Also zu dem Umgehen von Zensur meinen Sie jetzt?
Ja.
Da kann ich nur sagen, dass tatsächlich, das ist ja auch für uns auch was Positives generell, was jetzt zumindest die repressiven Staaten angeht. Es gibt zunehmend Software, mit denen Zensur umgangen werden kann. Und in einigen Internetcafés ist die automatisch auch schon auf den Rechnern drauf. Und das ist natürlich positiv, so kann man das umgehen, aber in vielen Ländern greift es dann auch, oder in einigen Ländern greift es dann auch nicht. Wenn ich mir zum Beispiel wieder China anschaue, da ist es ja so, dass die Mehrheit der Provider im Land ja auch stark unter Regierungskontrolle stehen und eine Verpflichtungserklärung abgeschlossen haben mit der Regierung, dass sie bestimmte Inhalte zensieren. Mhm. Da kommen wir jetzt auch mal zu den großen Internetfirmen wie Microsoft, Google und Yahoo. Da gibt es ja jetzt einen ersten Fortschritt. Die haben ja jetzt eine Selbstverpflichtungserklärung abgeschlossen, indem sie sich erklären, dass sie nicht mehr zu allen Zugeständnissen gegenüber diesen Regierungen bereit sind.
Die waren in China sehr bereit. Also Google zumindest und so weiter, alles zu machen,
was
sie wollten.
Ja, die haben ja Google richtig ihre Suchmaschine zensieren lassen.
Ja.
Genau.
Das ist unglaublich.
Ja, also im Herbst wurde eben diese sogenannte Global Network Initiative unterzeichnet von Google, Yahoo und Microsoft. Und da verpflichten sie sich zur Einhaltung gewisser ethischer Standards.
Ja, das sind aber keine ethischen Standards.
Nee, aber
im Prinzip... Blablabla.
Ja, das ist das Problem. Das Ding ist nicht bindend. Also dieser Vertrag ist nicht bindend. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass es ein... gesetzlich verbindlichen, am besten sogar noch innerstaatlichen Vertrag gebe. Ein Vorbild ist ja hier der sogenannte GOFA-Vertrag, der in den USA zumindest es bis in den Kongress geschafft hat. Und der heißt Global Online Freedom Act. Hm. Und da würden sich also dann solche Unternehmen wirklich gesetzlich verpflichten, Meinungsäußerungen im Internet nicht mehr zu unterdrücken, also mit diesen Staaten zu kooperieren, die das tun. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Vertrag umgesetzt wird oder dass dieses Gesetz wirklich verabschiedet wird, ist natürlich immer noch nicht gering, würde ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall kein kurzfristiges Projekt.
Ja, wir müssen es auf jeden Fall abwarten, was daraus wird und was geschieht. Eine Frage habe ich allerdings noch. Es gibt ja nicht nur die Zensur als Mittel der Macht für diese Staaten, sondern es gibt ja nun auch die Möglichkeit, dass diese Staaten das Internet nutzen, um massiv Eigenwerbung zu machen. Das sind ja nun auch Techniken, die in irgendeiner Art in Richtung Zensur gehen. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Ja, das ist jetzt eine neue Art von Zensur, die wir auch erstmals in unserem Bericht mit aufgenommen haben. Wir haben es noch nicht analytisch untersucht, sag ich mal, aber wir sind auf jeden Fall, registrieren wir jetzt diese Formen, die nennt sich eine sogenannte partizipative Zensur. Das heißt, dass Regierungen versuchen, systematisch und im großen Ausmaß ihre Meinungen, ihre Ansichten im Netz zu streuen, also in Blogs oder auf gut besuchten Webseiten. Und dadurch versuchen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Hm. Und sogar zum Teil Blogger dafür zu bezahlen, dass sie das für sie tun.
China hat das so angefangen auch zu den Olympischen Spielen.
Ja, genau.
Und die haben da, und ich meine, es sitzen ja nicht umsonst da 50 Leute da im Knast in China, weil das was ganz Böse da stattfindet. Ich habe da ein Interview gesehen von einem Fernsehjournalisten, der ging in irgendein armen Viertel hinein, um ein Interview zu führen, ziemlich konspirativ. Und als die Kamera aufgebaut war, saß plötzlich ein Dritter dabei, den keiner kannte. Der saß dabei. Bei dem Interview.
Tja.
Den kannte keiner vorher.
Ja. Lassen Sie mich noch eine Frage stellen, einfach so zum Überblick, damit man das vielleicht besser einordnen kann. Wenn diese Van der Leyen-Verordnung in Deutschland in irgendeiner Art gesetzlich oder nur vertraglich zum Tragen käme, würde Deutschland dann auch mit auf diese Liste kommen?
Ich glaube, wenn man das machen würde, dann wären noch viele andere Staaten mit auf der Liste, weil diese 12 Länder, die wir da aufgelistet haben, da sagen wir immer, das sind Länder, die machen das Internet sozusagen zu einem Intranet. Das heißt, die Kontrolle und Überwachung und Zensur ist so massiv, dass die Bevölkerung maßgeblich am Zugang zu Informationen gehindert wird. Das ist hier ja nicht der Fall. Und ich denke mal, wir haben ja noch eine weitere Liste. Da sind 10 Staaten drauf, die unter Beobachtung sind, wie eben zum Beispiel das erwähnte Beispiel Australien. Ich bin mir noch nicht mal sicher, dass dann Deutschland auch da reinkommen würde. Ich kann mir da aber auch tatsächlich kein Urteil anmaßen gerade, weil das müsste ich unsere Internetrecherche-Redaktion dann, unsere Abteilung Internetrecherche fragen. Ich denke nicht, dass das so schnell passiert, weil es muss schon eine bewiesene Zensur sein, die da stattfindet und ein bewiesener Missbrauch. Dann könnte vielleicht Deutschland auf die Liste kommen, Staaten unter Beobachtung. Was ich aber auch bezweifle, weil dann würden auch noch viele andere Staaten davor auf dieser Liste erscheinen.
Ich hoffe, eine Gruppe, die heißt SOB, Staaten unter Beobachtung, so wie ROG, die Reporter ohne Grenzen. Ich glaube, das war ganz interessant, was wir da zu hören bekommen haben, und es tut wohl Not, dass wir uns dagegen sträuben. Vielen Dank nach Berlin.
Und schönen Tag.
Bitteschön.
Ich bin übrigens noch auf der Suche nach einem April-Scherz. Früher war ich mal da bekannt dafür, dass ich sowas hinkriege. Den Eliminator beim WDR habe ich den mal gemacht, der alle Äs rausgeschnitten hat automatisch. Und dann auch noch so ein paar schöne Sachen. Und letztens hier bei uns war auch dann der Nachweis, dass die alten Römer schon Kernkraftwerke hatten, indem ich da so einen Stich gesehen habe, so einen alten, wo ein Balken durchgebogen war. Die schleppten dann nur so ein eimergroßes Ding. Das muss also schweres Wasser gewesen sein, denn sonst wäre der Balken nicht durchgebogen gewesen.
Kernkraft finde ich auch gut.
Ja.
Kernkraft, ich habe letztens wieder so eine Tüte Erdnüsse da geknackt. Also die waren ganz schön kräftig dann hinterher. Also ich finde das in Ordnung.
Die Kernkraft.
Die Erdnusskernkraft.
Und jetzt liefert mir zu früh, muss ich sagen, der Uli Hoeneß von den Bayern da. Der ist
ein Hoeneßchen.
Der Bratwurst Hoeneß, glaube ich, der liefert mir einen April-Scherz zu früh. Denn was anderes kann es gar nicht sein. Der verlangt nämlich, dass die GEZ pro Haushalt 2 Euro für den Fußball.
Pro Monat
dazu so bezahlen.
Und der rechnet dann aus, bei 37 Millionen Haushalten sind das ungefähr 75 Millionen pro Monat. Und im Jahr über 900 Millionen. Genau. Und das hätte er gern für den Fußball.
Weil irgendwie Italien 1,1 Milliarden hat und, glaube ich, England 1,2 Milliarden.
Und weil wahrscheinlich die Fußballer zu wenig verdienen alle.
Genau. Und vielleicht müssen wir aus fremden Landen auch noch ein paar Spieler neu kaufen.
Müssen wir auch Geld dafür haben.
Ja. Köln könnte das gebrauchen.
Ja, aber das wäre doch mal eine Aufgabe für die Gebühreneinzugzentrale. Also, dass die dann für Fußball nochmal 2 Euro. Also, irgendwo scheint er so abgehoben zu sein, der weiß gar nicht mehr, was Realität bedeutet. Wenn ich mir das anhöre, was für ein Mist das eigentlich ist, den er da absondert.
Der kann doch nicht mehr ganz normal sein.
Ja, also, das unterstreiche ich, das wiederhole ich.
Zum Glück haben auch einige schon widersprochen, die vielleicht ein bisschen mehr zu sagen haben und haben das also genauso abgetan, wie wir das abtun. Denn was sollen wir mit 2 Euro im Monat für Fußball, wo ich mich einen Teufel dafür interessiere?
Ja, ich auch nicht.
Ja.
So. Aber natürlich haben die Leute, die sich dafür interessieren, recht und sollten auch bedient werden. Aber was wäre denn, wenn dieser Herr Hoeneß da einen eigenen Fernsehsender dafür aufmacht, einen Bezahlsender, und die Leute, die dann Fußball sehen wollen oder Sport sehen wollen, die sollen bezahlen. Ja. Denn wenn wir einmal mit Fußball anfangen, dann kommt dann 1,20 Euro für die Formel 1 dazu und da kommt dann für Tennis kommt dann nochmal 50 Cent pro Monat dazu.
Genau.
Und für Rodeln und Langlauf und sowas kommen nochmal.
Und Brieftaubenvereine.
Da kommen dann 20 Cent pro Monat dazu.
Ja, genau.
Also so was Beklopptes habe ich lange nicht mehr gehört. Also das ist wirklich irre. Einfach nur irre.
Dem müsste man eigentlich das Mikrofon wegnehmen, wenn er das sagt.
Weißt du, was auch irre ist?
Ich lese es da, was Google da machen will.
Ja, Google fordert von Microsoft, dass sie bei der Installation von Windows 7 die Möglichkeit bieten, auch andere Browser zu installieren, beziehungsweise den Internet Explorer nicht automatisch damit installieren, dass man das dann abwählen kann.
Also jetzt ist es ja so, bei Windows, da brauche ich ja zuerst mal den Explorer, wenn ich den Firefox laden will.
Ja.
Denn ich habe ja sonst nichts drauf.
Ja, einen musst du haben, ja.
So, und das, wenn ich dann sage...
Bei Linux mache ich das mit dem Conqueror, da brauche ich keinen Browser.
Okay, und wenn ich dann sage, Microsoft, du bist nicht mein Lieblingsbrowser, dann ist das nicht mein Lieblingsbrowser.
Richtig.
Ne? Ja. Sondern der erste Browser ist dann Firefox. Und der liegt zwar immer da unten da in der Taskleiste, da mit einem dummen Bild da rum, aber manchmal muss den ja tatsächlich noch haben.
Echt?
Ja, da gibt es noch Programme, die verlangen das. Dabei habe ich so eine Kamera zu Hause, die kriege ich nicht ohne den Internet Explorer besteuert.
Tritt den Schrott doch in die Tonne.
Die ist auch am kaputt gehen.
Na gut, ist die Sache ehrlich. Ja, da läuft ja im Moment sowieso eine Initiative von der EU-Kommission aus. Opera hat das wohl angestoßen, das heißt die Chefs davon, gegen Microsoft, weil der Verdacht besteht, dass dieser Software-Gigant aus Redmond da sich unerlaubt Vorteile im Betriebssystemmarkt und im Browsermarkt vor allen Dingen beschafft hat.
Okay.
Und,
du guck mal auf die Uhr, du. Wir sind schon wieder hinten angelangt. Die Leute werden zwar sagen, die machen noch einen Podcast, können so lange leben, wie sie wollen.
Sag ich ihm nichts mehr. Fertig.
So, das war's dann für heute. Daumen nach oben und zicke, zacke, zicke, zacke. Heu, 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 E-Büb, B-Büb, C-Büb und L-Büb.
Ich darf ja nichts mehr sagen.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2009.